SWR 2 Tandem.
Belarus, die letzte Diktatur Europas. Seit 1994 regiert dort Präsident Alexander Lukaschenko. Wenig ist hierzulande vom ganz normalen Alltagsleben der Menschen zu erfahren. Die Autorin Katja Artsiomenka stammt aus Belarus. Sie hat zwei Frauen getroffen und in ihrem Alltag begleitet, der verschiedener nicht sein könnte.
Hier werden wir einer Musterung unterzogen.
Kommen Sie bitte her. Ihre Nummer?
Ich habe keine Nummer.
Die hat keine Nummer. Sie ist Reporterin.
Меня зовут Елена Иванова. Я живу в городе Витебске, в очень красивом городе. Работаю водителем трамвая.
Ich heiße Jelena Ivanova. Ich lebe in der belarussischen Stadt Witebsk. Eine sehr schöne Stadt. Seit 13 Jahren arbeite ich als Straßenbahnfahrerin. Ich liebe meine Arbeit. Straßenbahnfahrer ist ein Frauenberuf, weil die Steuerung nicht so schwer ist. Ein Mann muss ein Lenkrad haben, keinen Hebel. Die beiden Schwestern meiner Mutter sind auch Straßenbahnfahrerinnen.
Jelena Ivanova ist 35 Jahre alt. Sie wurde als beste Straßenbahnfahrerin der Republik Belarus ausgezeichnet. Für ihre Verdienste um das Vaterland hat sie einen Fernseher bekommen.
Ich liebe es, mit der Straßenbahn unterwegs zu sein. Es ist manchmal schwer, weil die Strecke vorgegeben ist und sich jeden Tag wiederholt. Wenn ich an unterschiedlichen Orten vorbeifahren dürfte, wäre es aufregender. Andererseits hat der vertraute Weg seine Vorteile. Ich weiß ganz genau, wo mir ein Auto unerwartet in die Quere kommen kann. So kannst du viele böse Überraschungen von vornherein ausschließen.
Die erste elektrische Straßenbahn in Belarus fuhr 1898 in Witebsk. Zu einer Zeit, als es in Moskau und St. Petersburg noch keine elektrische gab. Deshalb nennen die Belarussen Witebsk die Hauptstadt der Straßenbahnen. Immer noch. Heute, längst von der Zeit überholt, quietschen die belarussischen Straßenbahnen durch zwei Jahrzehnte Lukaschenko-Regierung.
Hier ist mein Eimer. Da gehört der Verbandskasten rein und ein paar Elektrikerhandschuhe, Fahrplan, Fahrbrief mit Versicherung, Schlüssel und dann noch ein Funkgerät, damit ich mit den anderen Fahrern sprechen kann.
Und das tragen Sie alles im Eimer?
Ja, ein Brecheisen gehört auch zur Ausrüstung, aber das ist schon in der Straßenbahn.
Was bedeutet die Nummer auf dem Eimer?
Das ist die Straßenbahnnummer.
Утро, 3:15 подъем, каждый день, каждое утро.
Meine Werktage ähneln sich sehr. Morgens um 3:15 stehe ich auf. Jeden Tag. Um 4:20 fahre ich los. Ich brauche eine Stunde für alles. Um wach zu werden, meinen Kaffee zu trinken, zu duschen, mich anzuziehen. Ich schmiere Brote für das Frühstück meiner Tochter. Meine erste Fahrt beginnt um 5 Uhr. So geht es jeden Morgen. Bis 9, 9.30 Uhr bin ich auf der Arbeit. Dann fahre ich nach Hause, schlafe ein bisschen und koche das Mittagessen, damit meine Tochter was zu essen hat, wenn sie aus der Schule kommt. Anschließend fahre ich wieder zur Arbeit. Wenn ich nach der zweiten Schicht zu Hause bin, bereite ich das Abendessen vor und verbringe Zeit mit der Familie, sehr fern.
Jelena und ihre Familie sehen gern russische Fernsehserien. Die Neuigkeiten im Land erfährt sie nebenbei, auf dem Weg zur Arbeit im Autoradio oder in der Kassenschlange im Geschäft. Sie ist stolz auf ihre Heimat, auf die sauberen Straßen in Witebsk, die unzähligen Fontänen und niedlichen Blumenbeete. Witebsk ist die Heimat von Marc Chagall. Hier hatte auch Kasimir Malevich sein Atelier. Darüber, dass es in Belarus politische Gefangene gibt, spricht Jelena nicht. Ob sie nichts davon weiß, dass hier Menschen entführt wurden? wie Dmitri Sawatzki, der Kameramann von Präsident Lukaschenko, der im Jahr 2000 plötzlich verschwand.
Здравствуйте. Это снова я.
Я Светлана Завадская. Я из Беларуси, родилась в Минске.
Ich heiße Svetlana Sawatskaya. Ich bin in Minsk geboren. Da habe ich auch mein Leben verbracht. Ich habe zwei Kinder. Ein Kind ist 4 Jahre alt, das andere 22. Ich bin Politologin und betreue die Stiftung, die nach meinem Mann Dmitri Sawatzki benannt ist. Nach dieser Tragödie, die ich erlebt habe, widme ich mein Leben der Suche nach der Wahrheit und der Hilfe für die Menschen, die in eine ähnliche Situation geraten sind.
1999 verschwand der ehemalige belarussische Minister für Innere Sicherheit, Juri Sacharenko. Dann der Politiker, Viktor Gonchar. Und der Unternehmer Anatoli Krasowski. Letztes Glied dieser Kette war Dmitri Sawatzki, der Kameramann von Alexander Lukaschenko. Wie alle anderen hatte er kurz vor seinem Verschwinden das Lukaschenko-Team verlassen.
Ich kämpfe für diese Menschen. Eigentlich habe ich erst 5 Jahre nach seinem Verschwinden verstanden, dass mein Mann niemals zurückkommen wird. Aber wenn unterschiedliche Menschen, die sich zuvor nicht kannten, das Gleiche erzählen, verstehst du, dass es die Wahrheit ist. Und die ist schrecklich. Mein Mann Dima wurde am Tag nach seiner Entführung ermordet. Ich weiß heute ganz genau, dass er gefoltert und dann ermordet wurde. Es fällt mir sehr schwer, das zu sagen.
Auch der Weg von Svetlana Sawatskaya führt in Minsk entlang der Gleise. Sie fährt keine Straßenbahn, aber in Belarus ist es unmöglich zu entgleisen. Selbst wenn die Gleise unsichtbar sind. Sie sind vorgegeben, fremdbestimmt. Es ist kein Gefühl, das man wie Staub abschütteln kann. Es sind keine Wurzeln, die sich ausreißen lassen. Es ist kein System, das sich erklären lässt. Es sind die endlosen Gleise, die wie Magnete jede Bewegung anziehen. Auch 2000 Kilometer und 10 Jahre davon entfernt in Deutschland kann ich immer noch spüren, wie sie jeden in ihren elektrischen Band ziehen. Ми виросли в Україні, де спочатку крейдой креслять звіри.
Wir wurden groß in einem Land, wo man erst die Türen mit Kreide markiert.
І вночі приїжджають 2-3 машини і звозять нас.
Und nachts dann 2-3 Wagen vorfahren und uns holen.
Але у тих машинах були не мужчини з автоматами, і не жінки з косою.
Aber in diesen Wagen saßen keine Männer mit MGs und nicht der Gevatter Tod.
Але так до нас приїжджало кохання і забирало з собою.
Aber die Liebe kam so zu uns, uns zu holen.
Wochen vor meinem Treffen mit Jelena habe ich von Deutschland aus mit dem Leiter des Straßenbahndepots in Witebsk telefoniert. Ich landete bei Ivan Ivanich, Vasili Vasilich, Ivan Vasilich oder Vasili Ivanich und Piotr Viktorovich. Bis irgendein Vasiljewitsch Ivanovich Petrovich mir die Genehmigung für die Tonaufnahme mündlich erteilte. Ich war mir sicher, dass selbst das Informationsministerium und das Auswärtige Amt über die belarussische Journalistin aus Deutschland informiert sind. Jetzt bin ich vor Ort. Aber da ist keiner über meine Ankunft informiert worden. Zumindest im Straßenbahndepot. Jelena Ivanova nimmt mich an die Hand und führt mich ins Büro zum nächsten, Vasili Ivanich Petrovich. Ich bleibe vor der Tür. Sie kommt mit der Aufnahmegenehmigung heraus.
Bei uns auf der Arbeit gibt es mehr Frauen, weil sie hier relativ gut verdienen können. Aber die leitenden Positionen haben Männer bekommen. Vielleicht ist es ja auch gut so. Für eine Frau ist es einfacher, sich mit einem Mann über irgendetwas zu einigen. Denn wie kann ein Mann einer Frau etwas abschlagen? Zum Beispiel, wenn sie einen Urlaubsantrag für einen bestimmten Monat stellt.
Wir wollen die Wahrheit wissen. So hieß die Aktion auf dem Oktoberplatz der belarussischen Hauptstadt Minsk. Jahrelang versucht Svetlana Zawadzkaya, von der Regierung eine Antwort zu bekommen, was wirklich mit ihrem Mann geschah.
Ich habe nicht erwartet, dass man mich schlagen wird. Alle haben gerufen, lass sie in Ruhe, sie ist die Ehefrau von Zawadzki. Zuerst haben die Polizisten uns beschimpft und weggedrängt. Dann haben sie uns eingekreist, mich, unseren Sohn Jura, die Mutter von Dima, und sagten, geht doch zum Friedhof. Aber sie sind doch verschwunden, wurden entführt. Sie haben keine Grabsteine auf dem Friedhof. Als ich das gesagt habe, kam der Schlag.
Im Krankenhaus, in das Svetlana Zawadzkaya eingeliefert wurde, ließen sich zwei Polizisten ihre Verletzungen bescheinigen, die sie angeblich von der Schlägerei mit Svetlana davongetragen haben.
Das Urteil des Gerichts lautete, die Handlung des Polizisten, der mich geschlagen hatte, war gerechtfertigt, da ich zuvor zwei Polizisten geschlagen haben soll. So lächerlich endete diese Geschichte.
Только у громадских туалетах мы отшивали свободу. Где за 200 рублей никто не пытал, что мы там робим.
Nur in den öffentlichen Toiletten fühlten wir uns frei. Für die paar Kopeken schert's keinen, was du dort tust.
Мы были супрать спёки летом, супрать снега зимой.
Im Sommer hielten wir gegen die Glut und gegen den Schnee im Winter.
А коли опынулося, что мы были нашей мовой, и нам вырвали языки, мы почали размовлять вачыма. А коли у нас выкололи вочы, мы почали размовлять руками. Коли нам отсекли руки, мы размовляли пальцами на ногах.
Als man aber sah, wir selbst waren unsere Sprache und uns die Zungen herausriss, sprachen wir mit den Augen. Und als sie uns die ausstachen, da sprachen wir mit den Händen. Und als sie uns die Hände abhackten, mit den Zehen.
Коли нам прострелили ноги, мы кивали головой на так и хистали головой на не.
Und als sie uns die Beine zerschossen, nickten wir mit dem Kopf ja, schüttelten ihn nein.
Svetlana Zawadzkaya führt ihren Kampf in Minsk als Hausfrau. Ein Status, den es im sowjetischen Belarus nicht gab. Sie erinnert sich ungern daran, wie sie die Näherei einer Wäschefabrik geleitet und Tag und Nacht gearbeitet hat. Svetlana ist viel lieber Hausfrau. Alles geputzt, gebügelt, gekocht, versorgt, Zeit zum Lesen und für Aerobik, toll. Sie wiederholt es mehrmals. Ich weiß nicht, ob sie mich oder sich davon überzeugen möchte.
Ich habe auch versucht, wieder zu arbeiten. Aber man hatte einfach Angst vor mir. Ich verstehe, dass mich staatliche Unternehmen abgelehnt haben. Aber ich habe erfahren, dass auch private Firmen mit mir nichts zu tun haben wollten. Sie fragten, sind Sie dieser Watzkaya? Ich antwortete ja. Dann sagten sie, oh, entschuldigen Sie bitte, aber wir wollen keine Probleme. Welche Probleme Sie meinen, weiß ich nicht. Ich war ohnehin in einer schwierigen Lage und nicht nur ich, auch andere Oppositionelle. Im Wahlkampf vor Präsidentschaftswahlen kommt immer die gleiche Frage. Wenn die Opposition teilnimmt, fragt die Regierung, und? Wo arbeiten die denn?
Jetzt schauen wir, ob die Straßenbahn innen sauber ist. Dann schalte ich das Funkgerät ein, um Kontakt zu anderen Fahrern zu haben. Jetzt können wir alle Fahrer hören.
Die Perestroika-Jahre kamen, dann die Unabhängigkeit. Man musste das alles erst mal verdauen. Denn wir haben politische Teilhabe so sehr vermisst. Und was kam dann? Vielleicht diese Müdigkeit, diese Resignation, wegen der Unausweichlichkeit, weil Präsident Lukaschenko schon so lange an der Macht ist. Und wir finden keinen Ausweg.
Nach 70 Jahren Kollektivismus, Individualismus. Jeder lebt für sich allein. Jeder spricht seine Sprache. Offiziell gibt es in Belarus zwei Sprachen, Russisch und Belarussisch. Am meisten wird aber Russisch gesprochen. Die eigentliche Muttersprache Belarussisch wird den Kindern oft nicht von den Müttern, sondern erst in der Grundschule beigebracht. Der Unterricht heißt Liebe Sprache. Viele Jahre hat der Präsident ein Mischmasch aus beiden Sprachen gesprochen, Trasyanka. So nannte man früher das Winterfutter aus dem Vorjahr für das Vieh.
Это было перед выборами, по-моему, 2000 года.
Vor den Präsidentschaftswahlen im Jahre 2000 traf meine Mutter sich mit Verwandten. Die sagten ihr, Valentina, wir wissen, was mit euch passiert ist, dass Lukaschenko schuld daran ist. Aber wir mögen ihn trotzdem und werden für ihn stimmen. So was passiert innerhalb einer Familie. Für mich ist es so, als ob sie ihm die Genehmigung zum Morden erteilt haben.
Belarus ist auch das Land der Moore und Sümpfe, die in der sowjetischen Zeit trockengelegt wurden. Dafür wurden tausende Ingenieure speziell ausgebildet. Die Moore unserer Seelen lassen sich aber nicht trockenlegen und wir kriegen es gar nicht mit, wie wir verschwinden.
Ich sage oft, ich bin das Gesicht der Stadt. Ich muss gut aussehen. Mich sehen sehr viele Menschen. Auch wenn ich nur ganz schnell zum Einkaufen gehe, muss ich würdig aussehen. Es kann schon passieren, dass ich in der Schlange an der Kasse stehe, jemand erkennt mich und lässt mich vor.
Auf diesem Foto bin ich 2 Jahre alt. Das ist bei uns zu Hause. Ein riesiger Tannenbaum. Väterchen Frost und ich in diesem Schneeflockenkleidchen, so wie es üblich war.
Schneeflockenkostüme für Mädchen und Hasenkostüme für Jungs zum Jahreswechsel. Unsere Kollektiverinnerung. Den Schneeflockenkostümen entsteigen Frauen, die dieses Kostüm aber, wie erwünscht, nie ablegen. Egal, was passiert. Denn sie finden sich nur in ihrer Ähnlichkeit zu den anderen wieder. Verhalte dich so wie die anderen Leute, heißt die Glücksformel.
Wir haben immer Kontrolleure auf der Linie. Jeden Tag. Auch wenn mal gar keine da sind, denken wir, dass es sie gibt. Vielleicht ist das effektiv. Aber ich denke, dass es nicht für jeden Menschen gleich gut ist. Einige Menschen arbeiten besser, wenn sie sich nicht unter Druck fühlen.
Das ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Unsere Wohnung war im 9. Stock. Hier haben sehr viele Familien mit Kindern gewohnt. Viele Leute leben immer noch in der Gegend. Einige Eltern sind gestorben und die erwachsenen Kinder wohnen in ihren alten Wohnungen. Das Haus hat sich nicht geändert. Die neue bunte Farbe vielleicht. Früher war es grau. Viel hat sich also nicht geändert.
Grau war das sowjetische Belarus. Farbenfroh ist das moderne Land. Mit Coca-Cola, Läden von Mango bis Hugo Boss und französischem Käse. Diese Importwaren aus dem Westen verlor Russland wegen seines Kriegs in der Ukraine. Belarus will sich raushalten. Kunterbunt möchte die belarussische Diktatur bleiben. Grau ist sie nicht überlebensfähig.
Wenn du in Belarus etwas Geld übrig hast und sparen möchtest, geh zur Bank und investiere in ausländisches Geld. US-Dollar zum Beispiel. Wenn ich von meinem Gehalt Dollar kaufe und beiseite lege, ist das mein gespartes Geld. So sparen viele Menschen bei uns.
Jelena besitzt ein Auto und die Eigentumswohnung. Eine Einzimmerwohnung für 4 Personen, Hund Timoschka und Meerschweinchen Kira. Sie verdient fast genauso viel wie ihr Mann, der als Lkw-Fahrer arbeitet. Umgerechnet ungefähr 450 Euro. Der Kurs ändert sich von Tag zu Tag. Die Wirtschaftskrise in Russland beeinflusst auch den Wert des belarussischen Rubels.
Bei uns zahlt mein Mann für die Lebensmittel. Ich bezahle alles im Haushalt. Außerdem kaufe ich die Kleidung für mich und meine Tochter.
Als ich in Belarus lebte, habe ich die Straßenbahnen sehr gemocht. Sie rochen für mich nach Herbst und versprachen Kuchen. Das Festgelegte der Gleise verzauberte und beruhigte mich. Sie vermittelten Sicherheit, endlos und sichtbar zugleich. Wie Elternliebe. In meiner Kindheit in Minsk bin ich Straßenbahn nur an kindergartenfreien Tagen mit meinen Eltern gefahren. Um vor dem Samstagbesuch bei Verwandten in der Konditorei Süßigkeiten zu kaufen oder in den Park zu gehen.
Dieser Park ist so alt wie ich. Er ist mit mir gewachsen. Früher gab es hier nichts, nur einen öden Platz. Als ich klein war, waren diese Bäume gerade erst gepflanzt worden. Und jetzt sind sie so hoch gewachsen. Hier habe ich meine Kindheit verbracht. Wir waren hier immer spazieren. Im Winter konnte man wunderbar Schlitten fahren. Später, als ich meinen Mann Dima kennenlernte, haben wir in diesem Park sehr viel Zeit verbracht. Nachdem mein erster Sohn Jura geboren worden war, bin ich hier mit ihm spazieren gegangen. Jetzt komme ich mit meiner kleinen Tochter Adelka her. Durch den Park führt der kürzeste Weg zum Haus meiner Mutter.
Adelka ist Svetlanas Tochter aus zweiter Ehe.
Wir haben uns im Kurhaus kennengelernt. Dort habe ich ihn zuerst gesehen. So ein kleiner, magerer Junge. Er sagte, dass er Aktivist der oppositionellen Bewegung Junge Front ist. Ich habe diese Jungs immer schon gemocht. Sie sind für mich Patrioten. Ich habe ihn auf einen Tee eingeladen. Dazu gab es Wurst und Käse. Ich dachte, er muss unbedingt was essen. So mager war er. Und dann kamen wir ins Gespräch. Natürlich hatte ich Angst vor den schiefen Blicken der Leute. Ich denke, es gab viele, die gesagt haben, was für eine Witwe ist das, wenn sie wieder geheiratet hat. Aber ich bin nun mal Witwe. Daran wird sich nichts ändern.
Doch dieses System kann mich an meinem Akkordeon lecken.
A moj akordeon. Йон як розтягні мехи, як горні верхи, такі мой акордеон.
Und mein Akkordeon, wie es den Blasebalg auseinanderzieht, wie Berggipfel, so ist es. Schau, mein Akkordeon.
Йон їжу бере з руки, йон ліже і як дитя не злазить з моїх колінь.
Es frisst aus der Hand, es leckt und wie ein Kind geht es mir nicht vom Schoß.
Але коли треба, йон покаже свой траляля.
Doch wenn nötig, zeigt es sein Tralala.
In Deutschland werde ich oft gefragt, ob die belarussischen Frauen emanzipiert sind. Ja, da sind sie. Aber ihre eigenen Grenzen, sich selbst, ihre Freiheit, kennen sie noch nicht wirklich. Da geht es ihnen wie dem Land Belarus. Unabhängig und unfrei zugleich.
Die größte Last meines Lebens ist es, früh aufzustehen. Aber bis zur Mittagszeit vergesse ich das. Ich vergesse dann auch, dass es überhaupt irgendwelche Schwierigkeiten im Leben gibt. Ich weiß nicht, was wirklich eine Last ist. Haushalt, das muss Spaß machen. Die Tochter, der Mann, das ist meine Familie und keine Last. Die Arbeit? Ohne Arbeit will ich auch nicht leben. Ich weiß nicht, was eine Last ist.
Mit der Straßenbahn durch Belarus. Frauenleben in der letzten Diktatur Europas. Von Katja Artsjomenka. Die Aufnahmen zu diesem Feature wurden durch das Grenzgängerstipendium der Robert-Bosch-Stiftung unterstützt.